Also wir sind in der Staffel 2 unserer Serie Nummer Jesus und das ist deswegen, weil wir eigentlich aufhören wollten, aber ich konnte nicht anders, ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, einfach da weiterzumachen und eine zweite Staffel zu starten. Das heißt nicht, dass wir jeden Sonntag dieses Thema haben, aber ich denke, wir sind noch nicht ganz fertig. Und ich möchte auch wiederum am Anfang hier einen Gedanken in den Raum stellen und auch euch und auch sagen, warum wir in diesem Thema auch bleiben sollten. Ich möchte eine Stelle hier lesen aus dem 1. Korintherbrief, was Paulus zu den Korinthern sagt, im 1. Kapitel. Da sagt er in Vers 23 und 24, wir predigen Christus als gekreuzigt, den Juden ein Ärgernis und den Nationen eine Torheit, den Berufenen selbst, aber Juden wie Griechen, Christus, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Wisst ihr, die ersten Gläubigen, die predigten Christus. Er selbst war das Zentrum ihrer Verkündigung. Der zentrale Bestandteil der christlichen Botschaft ist also eine Person. Und sind nicht moralische Standards und sind auch nicht Lebenshilfen. Oftmals denken wir, dass wir Lebenshilfen weitergeben müssen in Predigten. Und das ist auch richtig so und hat auch einen ganz wichtigen Teil. Das ist Teil des jüngerschaftlichen Prozesses. Aber wir dürfen nicht vergessen, und das ist das, was wir immer wieder hochhalten müssen, unsere hauptsächliche Aufgabe für alle, die verkündigen, ist, Christus zu predigen, in irgendeiner Weise seine Person hochzuhalten, weil das macht einen Riesenunterschied. Man kann alles andere aus Seminaren hören oder auch aus Büchern entnehmen oder auch vielleicht auch von nichtchristlichen Informationsquellen auch profitieren, aber eins ist so speziell, und das ist das Zentrale der christlichen Botschaft, das ist die Offenbarung von Jesus Christus. Und das ist auch im Übrigen das zentrale Thema des Neuen Testamentes, das Alte Testament schlichthin. Dort ist Jesus verborgen, er wird dort verborgen dargestellt und wird dann offenbart im Neuen Testament. Warum ist das so wichtig, dass wir seine Person predigen? Warum? Weil, wie wir hier gelesen haben, weil dabei, während Christus gepredigt wird, das hat Paulus so ganz klar gesagt, wenn Jesus verkündigt wird, im Gottesdienst oder auf der Straße oder in jeder Lebenslage, in unseren Häusern, wenn Christus hochgehalten wird, dann wird Gottes Kraft und Gottes Weisheit offenbar und sie manifestiert sich. Ich glaube das wirklich, dass in der Botschaft von Jesus und dem Kreuz die Lösung liegt von so vielen Problemen, die wir Menschen haben. Auch wenn es uns manchmal lieber ist, eine andere Lösung zu bevorzugen. Manchmal denken wir, das ist zu einfach, das ist zu unbedeutend, das ist zu religiös oder was auch immer Menschen denken. Wir haben manchmal die Vorstellung, es braucht eine andere Art und Weise, Probleme anzugehen. Wie damals schon, und das hat ja Paulus auch erlebt, haben Menschen Anstoß genommen an dieser einfachen Botschaft über die Person von Jesus. Es heißt hier, für die Juden war es ein Skandal, ein Anstoß, und für die Griechen, also für die nichtjüdische Bevölkerung, Menschen, die nichtjüdisch dachten, für die Griechen war es eine totale Dummheit. Es war primitiv, es war dumm, doof, einfach nur Christus zu predigen und dann auch als gekreuzigt. Wie dumm ist denn das? Es war einfach zu beleidigend für ihren vermeintlichen hohen intellektuellen Stand. Aber warum hat die Botschaft von Jesus solch eine Kraft? Ganz einfach, es wird gesagt, Paulus sagt uns das hier in diesem Abschnitt, weil es Gott wohlgefallen hat. Es hat Gott wohlgefallen, durch die Botschaft von Jesus Menschen zu erretten. Es hat Gott wohlgefallen. Er hat das so gewollt. Und er interessiert sich nicht daran, ob Menschen beleidigt sind, weil das der intellektuelle Anspruch zu gering ist oder weil das zu einfach ist. Er hat Jesus gesetzt. Und wenn Jesus gepredigt und verkündigt wird, dann geschieht Außerordentliches, weil es ihm wohlgefällig ist. Und heute geht es weiter, einen kurzen Blick auf Jesus, der Wiederherstellende. Und das ist ein Attribut. Und ich möchte das betonen, Wiederherstellen ist nicht nur ein Werk Gottes, sondern es ist das Teil seines Wesens. Es ist sein Wesenszug, wiederherzustellen. Er ist der Wiederhersteller. Es gefällt ihm nämlich, wiederherzustellen. Es ist sein ganzes Herz. Und ich möchte hier am Anfang eine Stelle setzen, und auf Offenbarung Kapitel 21, Vers 5. Dort heißt es, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Siehe, ich mache alles neu. Das ist der Ausdruck, der Inbegriff von göttlicher Wiederherstellung. Das redet von dem Herzen Gottes. Und die meisten von uns haben Jesus ja als den Erlösenden kennengelernt, also den, der Befreiung schenkt. Als wir uns bekehrt haben, haben wir Jesus als den Erlöser erlebt, der den Preis bezahlt hat, der uns frei gekauft hat und unsere Sünden uns vergeben hat. Doch die Frage ist, haben wir ihn auch als den Wiederherstellenden kennengelernt? Und das spricht ja auch über einen Prozess der Erneuerung. Und da, glaube ich, liegt so viel, wo wir oftmals am Kämpfen sind. Ja, wir wissen, wir sind erlöst, wir kommen in den Himmel, uns sind die Sünden vergeben. Aber haben wir ihn als den Wiederherstellenden kennengelernt, der uns durch diesen Prozess der Erneuerung führt, bis wir tatsächlich verwandelt sind in sein Bild? Und wir müssen ganz tief davon überzeugt sein, dass er es nicht nur kann, dass er es nicht nur kann, uns erneuern und wiederherzustellen, sondern dass es auch wirklich will. Gottes Herz schlägt für deine und meine Wiederherstellung. Das ist sein Herz. Und es verwundert auch deswegen nicht, weil das sein Herzschlag ist, dass außer den ersten drei Kapiteln ungefähr und den letzten Kapiteln der gesamten Schrift, ja, die ganze Bibel eigentlich von einem Thema bestimmt wird. Und das ist tatsächlich von dem Thema der Wiederherstellung. Die Bibel ist ja eine Geschichte, wo es um eine dramatische Abfolge von Sünde, Verlorenheit, Zerbruch und schließlich Gottes wiederherstellenden Handeln geht. Und paradoxerweise gebrauchte Gott dabei häufig, man gebraucht heutzutage dieses moderne Wort, dysfunktionale Menschen. Also im richtigen Deutsch heißt das, das hört sich ein bisschen dramatischer an, funktionsgestörte Menschen, okay? Ja, aber das hört sich nicht so gut an. Aber Gott gebrauchte paradoxerweise, um sein Werk zu tun, Menschen und Familien, die dysfunktional waren. Was für eine Hoffnung ist das für uns, die wir denken, Mann, was kann aus uns schon werden? Ich bin nicht funktionstüchtig, ich bin funktionsgestört als Person. Ein nicht zu gebrauchender Haufen sind wir als Familie, aber warte darauf, was Gott tun kann, wenn du dich Gott zur Verfügung stellst. Und das hat er immer bewiesen, immer wieder bewiesen. Denk an Abraham, an die Familie, eine hochgradig funktionsgestörte Familie, wenn du da die Geschichte liest. Das ist unglaublich. Und Gott hat das getan, um dadurch zu demonstrieren, die Kraft seiner wiederherstellenden Gnade. Und seit dem Kreuz, seitdem Jesus es am Kreuz vollendet hat, seitdem leben wir in einer Zeitepoche der Wiederherstellung. Und er wird dann wiederkommen. Interessant ist, dass er dann wiederkommen wird, wenn hier auf der Erde seine Absichten wiederhergestellt werden. Das wussten die ersten Gläubigen. Petrus predigte das sogar. Bis Jesus würde aufgenommen werden in den Himmel, bis zur Zeit der Wiederherstellung aller Dinge. Wenn es noch obendrauf, wenn Jesus wiederkommt, wird schließlich alles wiederhergestellt werden. Aber bis dorthin, bis zu diesem Zeitpunkt, leben wir in dieser Epoche der Wiederherstellung. Und ich glaube, dass Jesus so lange warten wird mit seiner Wiederkunft, bis ein gewisser Zustand wiederhergestellt ist. Weil er möchte dieser Welt demonstrieren, diesem Universum demonstrieren, dass er selbst durch dysfunktionale Menschen, die in der Kraft seiner Gnade leben und sie wiederherstellen lassen, dass seine Kraft sichtbar und deutlich wird in dieser Zeit. Aber was ist Wiederherstellung? Wiederherstellen bedeutet ja etwas in den ursprünglichen Zustand zurückzuführen. Und das finde ich ganz stark, ganz wichtig, wenn wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, wenn wir uns mit Jesus, dem Wiederhersteller, beschäftigen. Weil wir müssen verstehen, dass Gott nicht nur einfach uns flickt oder repariert. Das denken wir manchmal, dass er uns so notdürftig zusammenbringt, dass wir es gerade so schaffen in den Himmel. Das ist nicht Gottes Art. Sondern was er tut, ist, er stellt uns wieder her, indem er es uns in einen Neuzustand versetzt. Und davon redet ja das Neue Testament auch, dass an ein Jesusgläubiger was ist? Eine neue Schöpfung. Paulus sagt das zu den Korinthern, 2. Korinther 5, 17. Er sagt, wenn jemand in Christus ist, wenn jemand Jesus das Werk des Kreuzes für sein Leben in Anspruch nimmt, sich erretten lässt und sich andockt an das Kreuz, an das Werk von Jesus und dann geschieht ein Wunder, nämlich ein Wunder der neuen Schöpfung. Mit anderen Worten, der Wiedergeburt, das Wort, was Jesus gebraucht in seinem Gespräch mit Nikodemus. Und dann heißt es, das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und dieses Neue geht dann schließlich durch einen andauernden Prozess der Erneuerung. Also, es gibt keine hoffnungslosen Fälle für Gott. Das ist eigentlich der Punkt. Und möglich ist das, weil es die Worte sind von dem, der auf dem Thron sitzt. Denk an diesen Vers. Der, der auf dem Thron saß, hat das gesprochen. Siehe, ich mache alles neu. Es ist nicht ein Mensch, der das sagt. Es ist nicht ein Wunschdenken von irgendjemandem, sondern es ist von dem, der auf dem Thron sitzt, der alle Macht und Autorität hat. Er sagt diese Worte hier. Und ich möchte hier an dieser Stelle, um das uns mehr zu veranschaulichen, auch was es bedeutet, wenn wir davon reden, dass Jesus der Wiederhersteller ist, über fünf Bereiche der Wiederherstellung kurz sprechen, die unser Leben betrifft. Ja, um Gottes Herz der Wiederherstellung besser zu verstehen, hilft es eben, wenn wir uns bewusst machen, was die Wiederherstellung eigentlich umfasst. Und interessant ist, die Bibelstelle nochmal zurückzukommen zu Offenbarung 21, Vers 5, wo er sagt, der auf dem Thron sitzt, sagt, siehe, ich mache alles neu. Ja, das ist ganz wichtig. Da gibt es keinen Lebensbereich, der nicht von der wiederherstellenden Kraft von Jesus Christus berührt werden könnte. Wenn wir uns dem aussetzen, wenn wir das zulassen, wenn wir uns entschließen, mit ihm zu kooperieren. Aber ich will heute nur, weil das zu umfangreich sein würde, nur fünf Bereiche ansprechen hier, die, ich glaube, die sehr elementar sind, wichtig sind, auch für uns Menschen, grundlegend sind, wenn wir über dieses Thema Wiederherstellung reden. Das Erste, was ich hier erwähnen möchte, ist wiederhergestellte Beziehungen. Und da geht es natürlich zunächst einmal darum, um eine wiederhergestellte Beziehung zu Gott. Und das ist ja das größte Wunder schlechthin. Das ist das, was das Großartigste ist, was uns als Menschen im Leben passieren kann, versöhnt zu sein mit Gott. Das ist die größte Kraft, die uns Menschen auf ein anderes Gleis setzt, was uns Menschen aufblühen, erblühen lässt, wenn wir wissen, dass wir versöhnt sind mit Gott. Es gibt so viele Menschen in dieser Welt, die wissen nicht einmal, dass sie sich versöhnen lassen dürfen, können mit Gott. Und hier eine Bibelstelle möchte ich nennen, auch aus dem Buch Klagelieder, was man ja nicht so oft hört. Und da heißt es, ganz interessant, da heißt es, bring uns zurück, Herr, zu dir, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage, dass sie werden wie früher. Hier geht es um diesen Wiederherstellungsprozess. Und hier sagt es in den Klagelieder, bring uns zurück, nicht zu einem Zustand oder nicht zu irgendetwas oder gib uns zurück, sondern bring uns zurück zu dir. Wiederherstellung hat als erstes damit zu tun, dass unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird. Das ist die zentrale Botschaft des Evangeliums. Lasst euch versöhnen mit Gott. Und dem folgt sofort etwas anderes, nämlich dem Versöhntsein mit anderen. Das wissen wir, die Versöhnung, wiederhergestellte Beziehung. Das betrifft nicht nur die vertikale, sondern auch die horizontale. Unsere Beziehung, Menschen sind beziehungsorientierte Wesen. Wir sind auch darauf ausgelegt, ohne Beziehung können wir nicht leben. Wir verarmen, wir kommen zu kurz. Wir verkümmern regelrecht, wir erkranken, wenn wir nicht verflochten sind in der vertikalen als auch in der horizontalen in Beziehung. Und dort möchte ich diese einfach nur als eine von vielen Stellen nennen, und zwar Malachi 4, Vers 6. Da heißt es, diese bekannte Stelle, er wird die Herzen der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu ihren Vätern umkehren lassen. Es geht um die Herzensversöhnung, Herzensbeziehung, ganz wichtig. Gott ist der Versöhner. Und wenn du in einer Situation bist, wo du unversöhnt mit Gott vielleicht bist, gedanklich, auch als Christ, oder unversöhnt auf dieser horizontalen Ebene bist, dann möchte ich dich heute Morgen ermutigen. Und wir alle haben unsere Baustellen. Und gerade in Familienbeziehungen ist es manchmal so schwer. Die Leute, die uns am nächsten stehen, da kann es am hässlichsten manchmal werden. Und da ist Versöhnung meistens so schwer, so herausfordernd, mit Eltern, mit Geschwistern, mit Verwandten. Ja, weil man sich so nahe ist, kann es so schwierig gleichzeitig sein. Aber dass wir nicht aufhören zu glauben, zu vertrauen, dass seine wiederherstellenden Kraft auch diese Beziehungen berühren wird und erneuern wird. Das ist so ein wichtiges Anliegen. Zweitens, wiederhergestellte Absichten Gottes. Und wenn wir über die Absichten Gottes reden, dann bedeutet das, ich umschreibe das einmal, Absichten Gottes bedeutet, Gott hat etwas vor. Gott hat sich etwas vorgenommen. Er hat sich eben mit jedem von uns, mit dir und mir, etwas vorgenommen. Das bedeutet es, wenn wir über die Absichten Gottes reden. Und das beste Beispiel eigentlich ist, was uns die Bibel auch liefert, ist die Geschichte Israels. Die Geschichte Israels ist so herausragend, weil sie ein Zeugnis ist von dem, was er sich vorgenommen hat zu tun durch ein Volk bis zum heutigen Tag. Und deswegen ist Israel, auch der Staat Israel, ein Stein des Anstoßes unserer gegenwärtigen Zeit, weil Menschen nicht verstehen, dass Gottes Volk Israel, Gottes Bundesvolk, die Bündnisse, die immer noch zählen mit diesem Volk, immer noch intakt sind, dass da Gottes Absichten hinterstecken. Und wer sich vornimmt, gegen das vorzugehen, was Gott sich vorgenommen hat, der wird immer den Kürzeren ziehen, ganz klar. Niemand wird es schaffen, die Absichten Gottes mit Israel irgendwie zu durchkreuzen. Das sagt ganz klar auch hier in dieser Stelle, die ich hier in dem Zusammenhang ausgesucht habe, Jeremia 29, 11 bis 14, mal einfach verkürzt dargestellt. Da sagt es hier durch den Propheten Jeremia, denn ich kenne ja die Gedanken oder eben Absichten über euch, spricht der Herr. Und ich werde euch an den zurückbringen. Das war eine Botschaft, die der Prophet Jeremia sprach über das Volk Israel, die sich so weit entfernt hatten von dem, was Gott eigentlich für sie hatte, die so in Rebellion und Widerstand und so in einer negativen Haltung gegen ihren Gott waren, dass sie sogar in Gefangenschaft gebracht wurden, in ein fremdes Land, in die babylonische Gefangenschaft. Und dennoch sagt Gott durch den Propheten hier, ich werde euch zurückbringen. Ich habe mir etwas vorgenommen und das werde ich tun. Und vielleicht bist du in deinem Leben unnötige Umwege gegangen. Vielleicht bist du auch in eine Zeit der Gefangenschaft geraten. Vielleicht lebst du in Babylon. Und das sind nicht Gottes Absichten. Das ist nicht das, was er vorhat, was Gott wollte. Oder du hast dich bewusst Gottes Absichten für dein Leben entzogen. Du hast sie verlassen. Es gibt manchmal Zeiten, wo wir denken, wir wissen es besser. Und wider besseren Wissens gehen wir einfach unsere eigenen Wege. Vielleicht geht es dir so. Dann wisse heute Morgen, er kann jedes Geschick in deinem Leben wenden und uns zu einem Punkt zurückführen, wo wir wieder an seine ewigen Absichten andocken. Und ich glaube, das ist das, was Gott auch gerade tut in einigen von uns hier. Er führt uns dazu, dass wir wieder andocken in das, was er sich vorgenommen hat. Auch wenn wir vielleicht gewisse Wege gegangen sind, du sollst wissen, Gott ist in der Lage, immer seine Absichten zustande zu bringen. Und wir werden den vollen Segen erleben. Nun, ich mache hier nur einfach so einen kurzen Durchzug hier durch diese fünf Punkte, weil das einfach der Zeit halber nicht anders geht. Nummer drei, wiederhergestellte Lebensmotivation habe ich das einmal genannt. Und als Stelle möchte ich hier anführen, weil das so stark in diesem Vers zum Ausdruck kommt, diese bekannte Stelle aus Psalm 103, Vers 5, wo es heißt, der mit Gutem sättigt dein Leben, deine Jugend erneuert sich wie bei einem Adler. Ja, dieser Ausdruck der erneuerten Jugend, ich denke, das ist etwas, was einige von uns hören müssen. Wir sind ja in der Durchschnitt der CGM, der Altersdurchschnitt ist, würde ich einmal sagen, ich habe das nicht ausgerechnet, aber er ist doch ein bisschen höher. Und deswegen freuen wir uns natürlich über jeden 1-, 2-, 3-Jährigen, dass er so unseren Lebensdurchschnitt und den Durchschnitt so ein bisschen, das Altersdurchschnitt senkt. Aber es spielt eigentlich keine Rolle, wenn man sich diese Verheißung ansieht, weil Gott ist der Gott, der Lebensmotivation wiederherstellt, der uns da hilft, bis ins hohe Alter hochmotiviert zu leben. Und da gibt es ja so viele Verheißungen. Und manchmal denke ich, wir sind so schnell dabei, irgendwie, wir gehen auf die 65 zu oder auf die 60 und wir denken, ja, alles, was wir denken, ist ja, was wir in unserer Zeit als Pensionär machen werden. Ja, dass wir uns zur Ruhe setzen werden. Ja, diese Gedanken, so verständlich sie sind, das sind nicht unbedingt die Gedanken, die Gott über uns hat, die Absichten, die er für uns hat. Oder wir sagen, ja, über 60, dann wird alles schwerer, dann wird man kränklicher, dann kann man nicht mehr so viel leisten, dann muss man aufpassen, man muss sie zurücknehmen. Und natürlich, jede Lebensphase hat ihre Herausforderungen, aber lass dich nicht beschränken, eingrenzen durch irgendwelche Meinungen, die es gibt. Weil Gottes Wort, Gott hat auch eine Meinung dazu. Und er sagt, zum Beispiel im Psalm 92, Vers 14 und 15, dass die Menschen, die im Glauben leben, dass sie noch im Greisenalter saftvoll und grün sind. Widersprüchlich, entgegengesetzt dem, was man im Natürlichen erwarten würde. Oder Psalm 91, Vers 15, ja, das ist auch so ein starkes Wort, was ganz wichtig ist. Er segnet uns mit langem Leben, er sättigt uns mit langem Leben. Und das bedeutet nicht, dass man das Leben satt hat. Ja, das kann man ja, könnte man ja so verstehen, ich habe das Leben satt. Es gibt Leute, die haben das Leben satt, die wollen nicht mehr leben. Es bedeutet eben nicht das, sondern es bedeutet, dass man Leben satt hat. Ja, das ist, okay, das hört sich die gleichen Worte, aber durch diese andere Betonung bekommen sie einen völlig anderen Sinn. Leben satt haben, also es heißt, erfüllt leben bis zum letzten Tag. Gottes Wille ist, das bedeutet wiederhergestellt leben, wiederhergestellte Lebensmotivation haben, zu haben, dass du bis zum letzten Tag hier, egal wie es dir geht, dass du bis zum letzten Augenblick erfüllt lebst. Das ist sein Wille, das ist sein Wunsch und wir sollten uns nicht zufrieden geben damit und denken, ja, es wird immer alles, oh, es geht alles bergab, es geht alles ja, immer schlechter, immer schwächer und immer, ja, okay, jede Lebensphase hat ihre Herausforderungen, aber es gibt keinen Grund zu glauben, dass es dir nicht gesundheitlich besser wird, geht mit 60 als mit 40. Es gibt keinen Grund, das zu glauben, ja, weil wir leben mit Gott. Er hat es gesprochen, er lässt uns saftvoll und grün sein. Warum sollten wir nicht seinem Bericht glauben, mehr glauben als jedem anderen Bericht. Amen? Wir sind nicht dazu gemacht, als Pensionäre unser Dasein auf dem Abstellgleis zu fristen. Nein, das wollen wir nicht. Ja, Gott hat etwas vor, auch wenn wir betagte Menschen sind. Und es gibt wirklich, ich habe Menschen erlebt, die sind 90 hier. Mein Freund, von dem ich öfters erzähle, der geht auf die 90 zu. Ich sage euch, ja, der will schon seit 20 Jahren, will der eigentlich gar nicht mehr hier sein. Der liebt Jesus so sehr, dass er eigentlich nur eins will. Er will in den Himmel. Er will eigentlich nicht mehr hier sein. Ja, aber Gott lässt ihn nicht. Und er ist immer noch fit. Und er schreibt Gedichte. Er betet. Er anbetet. Er gibt Zeugnis. Es ist unglaublich, die Lebensenergie, die dieser Mensch eigentlich besitzt. Und ich staune immer wieder. Es ist sehr ermutigend. Es ist ein Anreiz, Großes zu erwarten, auch wenn man an 90 oder 100 oder 120 denkt, wie auch immer. Wer ist dabei? Ja, wer ist dabei? Okay, ja, solange Gott mit mir Atem gibt, solange er mir Kraft gibt, will ich hier sein. Ich will seine Absicht erfüllen. Ich will über die Ziellinie laufen, ja, so frisch wie möglich sein, wenn ich dort oben ankomme. Das vierte, was ich hier kurz erwähnen möchte, ist, wiederhergestellte Zeit, das ist etwas, worüber wir uns oftmals nicht Gedanken machen, uns nicht bewusst ist, wenn wir über Wiederherstellung reden. Und da gibt es doch eine Stelle hier in dem Propheten Joel, Kapitel 2, Vers 25. Diese Stelle, die zitieren wir manchmal, wenn es um Erstattung geht von materiellen Dingen. Aber da geht es gar nicht um materielle Dinge, sondern hier heißt es, ich werde euch die Jahre erstatten. Sein Herz der Wiederherstellung ist, uns Zeit zu erstatten. Es geht hier nicht um Dinge, sondern es geht tatsächlich um verlorene Zeit. Vielleicht geht es dir so, dass du das vielleicht in deinem Leben dachtest, oh Mann, ich habe so viele Dinge in meinem Leben gemacht, die Umwege gegangen, ich habe so viel Zeit verloren. Oder es ist zu spät irgendwie, wisst ihr, so die Torschlusspanik, die vielleicht junge Frauen haben, die jetzt auf die 40 zugehen und sagen, was ist mit mir? Ich will doch noch eine Familie gründen. Es wird zu spät. Und dann stürzen sie sich, hängen sie sich an den nächst x-beliebigen, der des Weges kommt und der nicht gut ist. Ja, weil man die Panik hat, dass man was verpasst. Aber er ist derjenige, der eben auch Zeit wiederherstellt. Und er kann uns die Zeit, die wir in der Vergangenheit wegen falscher Entscheidungen getroffen haben, wegen negativer Umstände oder wegen dem, was andere Menschen uns angetan haben, übernatürlich zurückgeben. Wenn du in deinem Leben erlebt hast, dass dass du zurückgehalten wurdest, dass du in deiner Kindheit blockiert wurdest, dass du dich nicht entfalten konntest in der Weise, wie du dich gerne hättest entfalten wollen. Ja, wenn du Menschen gehabt hast, die dich aufgehalten haben, die dich blockiert haben, die dir Steine in den Weg gestellt haben, die dich niedergemacht haben, oder du wurdest nicht, warst nicht in der Lage, deinem Herzenswunsch zu studieren oder zu oder dein Leben zu gestalten, nachgehen konntest, wisse, dass Gott dir die Zeit wiedergeben kann. Er kann sie wiederherstellen. Und das beste Beispiel dafür ist Josef. Josef ist uns gesetzt als Beispiel. Josef wurde als junger Mensch, als Teenager, wahrscheinlich 15, 17-jährig, ich weiß es nicht, wie alt er in dem Moment war, er wurde von seinen Brüdern verraten und verkauft und nach Ägypten gebracht. Und dann, weil Gott mit ihm war, wissen wir, er landete in einem Haushalt eines Gouverneurs oder eines wichtigen Mann, Potiphars. Und dann kam es wieder so, dass ein anderer Schicksalsschlag kam und sein Leben traf. Und er wurde wiederum durch eine Verleumdung, wurde er zugeführt, dass er ins Gefängnis kam. Und da saß er nun im Gefängnis als junger Mensch. Er war wahrscheinlich lebenslang in diesem Zustand, hätte er sein können. Aber Gott sorgte dafür, dass Menschen in seine Nähe kamen, in diese Zelle, er untergebracht wurde. Und wir wissen die Geschichte, ich mache es nur ganz kurz. Da war ein Mundschenk des Pharaos, ein Bäcker, sie hatten Träume gehabt. Und Josef war in der Lage, diese Träume zu deuten. Und dann der eine von ihnen, dieser Mundschenk, der wurde schließlich begnadigt vom Pharao und wiederhergestellt in seiner Position. Und Josef hat ihm noch gesagt, denk an mich, ja, wenn du da draußen bist, leg ein Wort für mich ein. Aber der hat ihn total vergessen. Also Josef konnte es nicht schlimmer haben. Er war total vergessen und verlassen in diesem Verlies, bis zu dem Tag, wo der Pharao wieder rum einen Traum hatte und der Mundschenk sich erinnerte und sagte, oh, ich kenne jemanden. Und in einem Moment, nach einigen Jahren dort im Verlies, in einer vermeintlich verlorenen Zeit, kam Gott und er hob Josef aus dem Gefängnis und er legte diesen Traum des Pharaos aus. Er war also ein eindeutiges Zeugnis, dass er von Gefangenschaft, in einem Nu, von Gefangenschaft zu der zweiten höchsten Person in Ägypten befördert wurde. Stellt euch das vor, diese Karriere. Gott kann Unmögliches möglich machen. Wenn du denkst, es ist vorbei, es ist nie einzuholen, die Zeit zurückzubekommen, dann wisse, seine Gegenwart kann tausendfach mehr bewirken. Denn es heißt Psalm 84, ein Tag in deinen Folgen ist besser als sonst tausend anderswo. Seine Gegenwart kann Zeit in einem Nu beschleunigen. Das, was du vielleicht in 10 Jahren nicht erreichen könntest, in dem, was du verdienst oder in dem, was du studierst, kann Gott in einem Moment möglich machen. Gott kann es tun. Und fünftens, und das ist der letzte Punkt, den wir uns ansehen wollen, wiederhergestellte Ressourcen. Das ist auch wichtig. Und natürlich, in dem Zusammenhang denken wir natürlich gerne und auch richtigerweise an eine Person, das ist Hiob. Und Hiob, dieses Buch Hiob, ich weiß nicht, warum Leute dieses Buch nicht mögen. Ich kann verstehen, das ist die 40 Kapitel oder 38 Kapitel sind sehr anstrengend zu lesen. Aber dann lest zumindest die ersten Kapitel und die letzten Kapitel, weil das ist eine gewaltige Geschichte des Herzens der Wiederherstellung Gottes. Ist gewaltig und so ermutigend. Und am Ende heißt es in Hiob 42, Vers 10, der Herr wendete das Geschick Hiobs, als er für seine Freunde Fürbitte tat, auch interessant, und der Herr vermehrte alles, was Hiob gehabt hatte, auf das Doppelte. Das ist unser Gott, wiederhergestellte Ressourcen. Dieses Wort Geschick oder diesen Ausdruck Geschick wenden ist ein ganz starker Ausdruck und er wird sehr oft auch gebraucht, zum Beispiel von dem Propheten Jeremia. Interessanterweise Jeremia, den wir erkennen als den Gerichtspropheten, als den, der immer nur brutale, negative Botschaften spricht. Es lohnt sich, Jeremia zu lesen, weil du wirst so ermutigt, weil immer wieder in diesem Buch vorkommt, ich werde das Geschick wenden. Ich werde das Geschick wenden. Und das geschah auch hier in Hiobs Leben. Vielleicht fühlst du dich so, als hätte man dich beraubt. Vielleicht fühlst du dich so, als hätte man dich deiner Gesundheit beraubt, deiner Kinder, deiner Finanzen, deiner Steuern. Vielleicht bist du durch einen Scheidungsprozess gegangen oder irgendetwas und da sind Sachen gelaufen, die hätten nicht passieren dürfen. Vielleicht fühlst du dich beraubt in deinem Erbe oder vielleicht fühlst du dich beraubt, dass du keine Kinder bekommen konntest, dann sollst du wissen, Gott kann alles wiederherstellen. Amen. All diese Dinge, die dir genommen wurden. Vielleicht hast du viele Dinge verloren, viele Finanzen, viele Gelder verloren. Du bist auf einen Deal, hast dich eingelassen, der nicht geklappt hat und du hast alles verloren. Gott kann wiederherstellen. Warum weiß ich das? Weil Jesus gesagt hat, der Dieb, der kommt zwar, um zu stehlen und zu schlachten, zu verderben. Wir wissen, da gibt es jemanden, der hat nichts anderes im Sinn, als nur uns kaputt zu machen und uns zu berauben. Er ist der Dieb, der stiehlt. Aber da sagt Jesus als Kontrast, ich bin gekommen, damit sie Leben haben, und zwar Leben im Überfluss. Johannes 10, Vers 10. Vom übervorteilt sein zum Überfluss haben. Das ist das, wie Gott wirkt. Und auch hier wiederum, und damit möchte ich schließen, hier wiederum sehen wir auch interessant, wie Gott uns Geschichten liefert in der Schrift. Denkt an David. David, als er mit seinen, möchte ich sagen, Helden, Freunden durchs Land zogen. Als sie zurückkamen in das Lager, war währenddessen alles wurde ihnen genommen. Kind und Kegel, Hab und Gut, Vieh, alles. Sie hatten nichts mehr. Und es war ein ganz kritischer Moment. Wir lesen das in 1. Samuel 30. Wir wissen, was sie taten. Gott gab ihnen eine Strategie. Sie hörten, David hörte von ihnen. Und sie gingen ihren Feinden hinterher, schlugen sie und nahmen alles wieder zurück. Und hier heißt es dann in Vers 18, und das ist das, wie unser David, der Sohn Davids, Jesus Christus, wird. Und David stellte alles wieder her. Hier sehen wir diesen Ausdruck, dieses prophetische Bild, was für Davids Leben steht, Wiederherstellung, finden wir vollendet in dem Sohn Davids, dem großen Wiederhersteller, Jesus Christus. Er stellte alles wieder her. Und in dem Sinne möchte ich hier an dieser Stelle möchte ich schließen und dich fragen, was ist deine eigene Wiederherstellungsgeschichte? Wie hast du Jesus als den Wiederherstellenden in deinem Leben erlebt? Und ich möchte euch einladen, noch einmal einfach mit mir in eine Zeit der Reflexion und kurz ins Gebet zu gehen und auch nochmal vielleicht auch die Bereiche, wo du merkst, das sind Dinge, die da braucht es Wiederherstellung, dass du nochmal reflektierst und sie auch dem Herrn bringst. Und vielleicht einfach auch heute glaube ich, dass es ein Tag ist, wo er die Geschicke wenden kann. Wo vielleicht nicht alles von heute auf morgen einfach nur so wieder gut ist, so macht Gott das manchmal nicht. Es wäre so schön, wenn das so geschehen würde, aber wo Prozesse gestartet werden, die uns in diese Wiederherstellung führen. Und wir auch erleben, alles wird uns wiederhergestellt, weil er das Herz der Wiederherstellung hat. Vater, wir danken dir. Wir danken dir so sehr, dass du Jesus gesandt hast, den Wiederhersteller aller Dinge. Und ich bete, Herr, dass du heute Morgen auch hier durch die Reihen gehst, in unserer Mitte wirkst als der Mut zuspricht und der all das, wo Hoffnungslosigkeit sich eingeschlichen hat, entfernt. Wir sprechen gegen jeden Gedanken der Hoffnungslosigkeit. Alles das, wo auch die Festlegung der Menschen, wo Menschen gesagt haben, das wird nie wieder was. Ich empfinde hier, da gibt es einige Dinge, so Festlegungen, die du in deinem Leben erfahren hast. Und der Herr möchte diese Festlegung entfernen. Und er möchte sie, dass du sie ersetzt durch seine Verheißungen. Von menschlichen Festlegungen weg zu göttlichen Verheißungen hin. Und wir brechen jedes Wort der Festlegung, das nicht von Gott ist, über unserem Leben. Wir brechen das in dem Namen Jesus. Wo Todesurteile gesprochen wurden, wo gesagt wurde, das kann man nicht mehr fixen, das kann man nicht mehr geheilt werden. Wir sagen, wir brechen das in dem Namen Jesus. Unser Gott ist der, der alle Dinge, alles neu machen kann. Überall, wo gesagt wurde, diese Familiensituation ist aussichtslos, da sprechen wir aus, Jesus ist der Wiederhersteller von Beziehungen. Überall dort, wo gesagt wurde, in deinem Alter, da kannst du nichts mehr erwarten, das ist aus. Da sagen wir, nein, das ist nicht aus. Mit Gott sind alle Dinge möglich. Mit Gott sind nicht alle Dinge einfach, aber mit Gott sind alle Dinge möglich. Danke, Herr, das hast du gesagt. Das hat der gesagt, der auf dem Thron sitzt. Und wir geben dir alle Ehre.
Who is this man? close to me. You move so fearlessly, calling out my name. Have you come to say, Lord?